Eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Universum mit einer Sonne entsteht, die im richtigen Abstand von einem Planeten umkreist wird, auf dem sich Leben bildet, aus denen allen Widrigkeiten zum Trotz eines Tages der Homo sapiens wird, also diese Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering, dass wir sie im Grunde genommen getrost vernachlässigen dürfen. Und trotzdem sind wir hier. Dies ist die Geschichte, warum es uns überhaupt gibt. Ginge es nur um die Energiewerte einer radioaktiven Kohlenstoffvariante, hätte die Wissenschaftsgemeinde die wundersame Übereinstimmung von Wunsch und Wirklichkeit mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen und wäre zur Tagesordnung übergegangen. Aber je genauer sie hinsah, desto länger wurde die Liste der denkwürdigen Zufälle bei den Naturkonstanten. Wäre die starke Wechselwirkung, durch welche die Protonen im Atomkern zusammengehalten werden, nur um 2% stärker, hätten diese sich gleich nach dem Urknall zu Zweiergrüppchen zusammengefunden. Anstelle des Wasserstoffs, wie wir ihn kennen und wie er im Innern der Sterne fusioniert, hätte es einen Diprotonenwasserstoff gegeben, der 1 Trillion Mal schneller fusioniert. Damit wären Sterne entstanden, gealtert und explodiert, bevor das Leben überhaupt eine Chance gehabt hätte, sich auf einem der Planeten zu entwickeln. Ebenso katastrophal wäre es, wenn die Gravitationskonstante, von der abhängt, wie stark sich Massen gegenseitig anziehen, um den 10.000stel Teil eines Billionstel, Billionstel, Billionstel von ihrem tatsächlichen Wert abgewichen wäre. Läge die Konstante leicht zu hoch, hätten sich die Sterne unter der eigenen Schwerkraft zu schwach glimmenden roten Zwergen verklumpt. Eine geringere Gravitation hätte sie zu blauen Riesen aufgebläht, die ihr Fusionsmaterial innerhalb einiger Millionen Jahre aufbrauchen. Zu schnell für das Leben. Als wenn ein Universum ohne Sterne nicht schon schlimm genug wäre, hätte eine zu große kosmologische Konstante dem Weltall gleich noch den kümmerlichen Rest an Strukturen genommen. Die kosmologische Konstante beschreibt die unbekannte Kraft, die noch heute das Universum expandieren lässt. Ihr Wert ist 10 hoch 122 mal kleiner als alle anderen grundlegenden Größen des Universums. Wäre sie nur ein wenig größer ausgefallen, hätte sie den Raum so schnell auseinandergetrieben, dass jedes Materieteilchen auf ewig einsam und allein durch die Welten des Universums getrieben wäre. Galaxien, Sterne, Planeten oder neugierige Humanoide hätte es niemals gegeben. Wir könnten die Aufzählung noch um eine ganze Reihe anderer Naturkonstanten erweitern. Beispielsweise um die Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante, die bestimmt, wie stark elektrische Ladungen einander anziehen oder abstoßen. Ob Elektronen bei ihrem Atomkern bleiben, ob die molekularen Kopiermaschinen der Zelle an die DNA binden können, ob wir getrost auf einem Stuhl Platz nehmen können oder durch die Sitzfläche fallen und ob die Sonne uns mit der Wärme ihres Fusionsfeuers versorgt, all das und noch viel mehr hängt vom exakten Wert der Feinstrukturkonstanten ab. Ein bisschen zu viel oder zu wenig und schwupps, wäre es vorbei mit dem Traum von der Menschheit. Oder das Verhältnis der Massen von Elektronen und Protonen, das genau austariert erscheint, damit sich Atome und Moleküle bilden können. Selbst für die 3 Dimensionen des Raums gibt es keinen erkennbaren Grund. Im Prinzip könnte das Universum auch 4, 5 oder 38 Raumdimensionen haben. Sogar eine nicht ganzzahlige oder fraktale Dimensionalität wie 17/8 wäre theoretisch möglich. Allerdings ohne uns. Denn schon bei 4 Raumdimensionen finden weder Elektronen noch Planeten stabile Bahnen um ihre Kerne bzw. Sonnen. Für all die genannten Katastrophen bräuchten sich die Naturgesetze nicht zu ändern. Es reicht, wenn die darin vorkommenden Konstanten leicht andere Werte annehmen. Wir können uns diese Naturkonstanten als eine Art Wechselkurs vorstellen, der vorgibt, in welchem Verhältnis Messgrößen ineinander umgewandelt werden können. So wie 1 Euro etwa 10,20 guatemaltekische Quetzal bringt, ergibt die Masse einer Tafel Schokolade auf der Erde eine Gewichtskraft von rund 1 Newton. Wäre die Gravitationskonstante als Wechselkurs doppelt so groß, stieg auch die Kraft auf das Zweifache. Solange es nur um Schokolade geht, würde das lediglich den wöchentlichen Einkauf um ein gutes Stück schweißtreibender gestalten. Die Auswirkungen auf die Sterne und Galaxien wären hingegen deutlich unangenehmer. Genau wie ein schlechter Wechselkurs eine Volkswirtschaft in den Ruin treiben kann, haben die Naturkonstanten daher das Schicksal des Universums in ihren Händen. Sind sie schlecht gestimmt, kann der Anfang der Welt auch schon ihr Ende sein. Unser Dasein stand bei der Festlegung der Naturkonstanten kurz nach dem Urknall, oder geschah dies vielleicht ganz zu Beginn in dem dunklen Sekundenbruchteil, den wir noch nicht berechnen können? Also in mehr als einer Hinsicht auf das Kosmos schneide. Und trotzdem sind wir hier, machen uns auf der Kruste eines lebensfreundlichen Planeten breit und sinnieren über guatemaltekische Quetzals und Gravitation. Allem Anschein nach meinte es wohl jemand sehr gut mit uns und hat die Naturkonstanten ganz nach unseren Bedürfnissen eingestellt, als ob wir am Ende doch etwas Besonderes sind. Vielleicht sogar der Grund, warum es das Universum überhaupt gibt? Die Feinabstimmung der Naturkonstanten boxt den Menschen anscheinend wieder in den Mittelpunkt des Universums, von wo ihn frühere Astronomen wie Giordano Bruno, Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei vertrieben hatten. Ausgerechnet zur Feier des 500. Geburtstags von Kopernikus im Jahr 1973 läutete der australische Kosmologe Brendan Carter in einer Rede die neue Diskussion über die Rolle des Menschen im Kosmos ein. Dabei hatte er nur darauf hinweisen wollen, dass wir in einem Universum leben, das glücklicherweise die Entwicklung intelligenten Lebens erlaubt, was eigentlich kein sonderlich überraschender Gedanke ist, zumal wir ihn nur deshalb denken können, gerade weil das Weltall so freundlich zu uns ist und wir deshalb existieren. Leider benutzte Carter für diesen Umstand den Begriff anthropisches Prinzip, in dem das Wort anthropisch vom griechischen Anthropos für Mensch vorkommt. Gemeint hatte Carter irgendeine beliebige Form von intelligenten Spezies, doch der Gedanke, wir sind wieder wer, brach sich schnell kosmische Bahnen und das anthropische Prinzip machte sich unter Physikern und Philosophen selbstständig. Mittlerweile sind über 30 Ausprägungen, Formulierungen und Geschmacksrichtungen des anthropischen Prinzips auf dem intellektuellen Markt. Im Wesentlichen sind es aber alles Abkömmlinge von nur zwei Varianten. Während das schwache anthropische Prinzip damit zufrieden ist, dass das Universum zumindest in manchen Bereichen die Existenz bewusster Beobachter überhaupt erlaubt, weil es einen passenden Rahmen bietet, stellt das starke anthropische Prinzip die Behauptung auf, dass dem Universum gar nichts anderes übrig geblieben ist, als ein intelligenzfreundliches Umfeld zu schaffen. Diese fordernde Egozentrik geht bei manchen Forschern, wie dem Physiker John Archibald Wheeler, so weit, dass er meint, das Universum würde erst dadurch erschaffen, dass ein Beobachter es beobachtet. Frei nach der Devise, die Realität bin ich. Mehr dazu finden Sie in dem Buch Glück gehabt, 12 Gründe, warum es uns überhaupt gibt, von Olaf Fritschi, erschienen bei Springer Spektrum.